Asis IELTS OS Indonesia Site oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 11. Januar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart unser Indonesien. Wunderbares Indonesien, das Programm Unsere Sprache und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nunung Nursiah und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Wir sind zunächst die Schlagzeilen. Präsident wartet auf die Beschleunigung der Befreiung der Flächen zur Förderung des Aufbauprojektes. Präsident beleuchtet die Reform der Landwirtschaft. Präsident, Versenkung der Fischfangschiffe soll einen geschüchterten Effekt bringen. Verkehrsministerium bereitet Alternativflughafen für das Treffen des IWF und der Weltbank 2018 vor. Indonesien fordert den Auslieferungsvertrag im ASEAN-Gebiet. Und nun zu den Einzelheiten. Die indonesische Regierung beabsichtigt, die Unterentwicklung im Bau der Infrastrukturen zu bewältigen. Das sagte Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 10. Januar dieses Jahres in Jakarta bei der Eröffnung der Nationalarbeitssitzung des Ministeriums für Landwirtschaft und Raumgestaltung und der Nationalen Behörde für Grund- und Bodenfragen, ATR/BPN. Joko Widodo zufolge werde der Bau der Infrastrukturen von der Befreiung der Flächen oft verhindert. Daher gab der Präsident seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Befreiung der Flächen schnell realisiert werden könnte, damit sie das Aufbauprogramm der Regierung nicht verhindere. Denn es gebe zurzeit die Regel dafür, um den Bau zu fördern.
Terkait dengan dukungan atas proyek strategis nasional, terutama percepatan proyek infrastruktur. Ini kita sedang konsentrasi, sedang fokus di sana.
Angesicht der strategischen nationalen Projekte vor allem Infrastrukturen fokussieren wir auf die Bewältigung der Unterentwicklung im Bau der gebührenpflichtigen Autobahn, der Sonderwirtschaftsgebiete und der Kraftwerke. Der Bau dieser Infrastrukturen dient dazu, die Kosten der Logistik zu reduzieren. Wir können mit anderen Ländern nicht konkurrieren, wenn unsere Infrastrukturen noch unterentwickelt sind. Das Problem ist die Befreiung der Flächen, die von den Investoren und den Staatsbetrieben geäußert wurden. Die Regel ist schon da. Man wartet jetzt auf die Beschleunigung im Feld, die eine Zusammenarbeit zwischen der nationalen Behörde für Grund- und Bodenfragen, BPN, den Regionalregierungen und den betroffenen Instituten. Joko Widodo fufot, die betroffenen Ministerien sollten auf den Konflikt der Flächen in einigen indonesischen Gegenden konzentrieren. Dafür fordert der Präsident das Ministerium für Landwirtschaft und Raumgestaltung und der Nationalen Behörde für Grund- und Bodenfragen ATR/BPN auf, um auf die verteilten Grundbriefe zu fokussieren. Der indonesische Präsident Joko Widodo betonte die Wichtigkeit des Programms für die Reform der Landwirtschaft und der Neuverteilung des Bodens für die Bevölkerung. Dieses Programm dient dazu, die vorhandene Kluft bei der Bevölkerung zu vermindern. Das sagte Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 10. Januar dieses Jahres in Jakarta bei der Eröffnung der Nationalarbeitssitzung des Ministeriums für Landwirtschaft und Raumgestaltung und der Nationalen Behörde für Grund- und Bodenfragen ATR/BPN. Der Präsident fufot, das Programm der Neuverteilung des Bodens solle von verschiedenen Seiten integriert durchgeführt werden, damit die Kluft bei der Bevölkerung reduziert werden könne.
Supaya kita memiliki pemikiran yang sama, kenapa pada sore hari ini saya sampaikan. Dan saya tegaskan di sini bahwa redistribusi tanah itu bukan program bagi-bagi tanah, enggak. Program ini kita lakukan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama untuk lapisan bawah, sehingga bisa mengatasi kemiskinan, bisa menekan tingkat kesenjangan ekonomi yang ada di rakyat kita. Dan program redistribusi tanah ini harus betul-betul terintegrasi.
Damit wir gleiche Meinungen haben, die Neuverteilung des Bodens dient dazu, die Wohlfahrt der Bevölkerung vor allem in unteren Schichten zu verbessern. Dafür kann die Armut und die Kluft bekämpfen. Die Neuverteilung des Bodens soll mit dem Programm des Volksgeschäftskredits, dem Landwirtschaftsministerium, dem Ministerium für Makro-, Klein- und Mittelständische Unternehmen und den Staatsbetrieben integriert werden. Präsident Joko Widodo fufot, er respektiere die Ebenen des Ministeriums für Landwirtschaft und Raumgestaltung, die das Ziel der Zertifizierung des Bodens des Volkes 2017 realisieren konnten. Dafür zeigte sich die Regierung optimistisch, dass das Ziel der 7 Millionen Grundbriefe in Indonesien in diesem Jahr realisiert werden kann. Der indonesische Präsident Joko Widodo bewertet, dass die Maßnahme jedes Ministers einschließlich der Versenkung ausländischer illegaler Fischfangschiffe für die Verbesserung der Wohlfahrt des Volkes diene. Das sagte Präsident Joko Widodo am Mittwoch, den 10. Januar dieses Jahres in Jakarta, nach der Eröffnung der Nationalarbeitssitzung des Ministeriums für Landwirtschaft und Raumgestaltung und der Nationalen Behörde für Grund- und Bodenfragen ATR/BPN in Jakarta. Laut Joko Widodo sei die Versenkung der Schiffe die Aufrechterhaltung des Rechtes, damit die illegalen Fischfangschiffe eingeschüchtert seien, sodass es in Indonesien keinen illegalen Fischfang mehr gebe.
Penenggelaman ini bentuk law enforcement yang kita tunjukkan bahwa kita ini tidak main-main terhadap illegal fishing, terhadap pencurian ikan, tidak main-main. Oleh sebab itu, yang paling serem ya ditenggelamkan, ya kan? Yang paling serem di situ untuk efek jera.
Davul Zagai, Cufro Susi, Frosusi Zolzi of the Fish Verarbeitungsindustrie, Divo Alam Dajudins, den Fischexport zu fördern fokussieren, den unser Fischexport vermindert sie. Präsident Joko Widodo ermahnet die Ministerin für Maritime und Fischereiangelegenheiten Susi Pujiastuti, dass sie auf den Sektor der Fischverarbeitungsindustrie auch fokussieren solle, denn der indonesische Fischexport habe sich zurzeit vermindert. Susi Pujiastuti sagte dazu, dass die Versenkung ausländischer illegaler Fischfangschiffe dazu diene, das Netz des Fischdiebstahls in indonesischen Gewässern zu schneiden. Diese Versenkung steht auch im Fischereigesetz Nummer 45 von 2009 und sei nicht nur der Wunsch des Präsidenten oder des Ministeriums für Maritime und Fischereiangelegenheiten. Sie gebe zu, dass die Bekämpfung des Fischdiebstahls nicht leicht sei. Das indonesische Verkehrsministerium hat die Standardvorgehensweise SOP anlässlich der Durchführung des Treffens der Internationalen Währungsfonds und der Weltbank 2018 vorbereitet. Denn etwa 30 Staatschefs und Staatsoberhäupter und 19.000 Delegierten werden an diesem Treffen, das im Oktober dieses Jahres auf Bali stattfinden soll, teilnehmen. Diese SOP nimmt auch die Lage von Bali durch die Änderung der Aktivität des Vulkans Agung auf, denn das Zentrum für Vulkanologie und Bewältigung der geologischen Katastrophen hebt momentan den Status der Alarmstufe 4 dieses Vulkans noch nicht auf. Der Verkehrsminister Budi Karya Sumadi sagte am Mittwoch, den 10. Januar dieses Jahres, im Ostkai des Hafens Benoa in den Pasar Bali, dass den alternativen Flughafen als Parkplatz der Staatsflugzeuge vorbereitet habe, wenn der internationale Flughafen Igusti Ngurah Rai sie nicht aufnehmen könne. Die indonesische Regierung wird das Programm des Auslieferungsvertrages für das ASEAN-Gebiet fördern. Der Direktor für die ASEAN-Wirtschaftszusammenarbeit des indonesischen Außenministeriums, Yose Tavares, sagte am Mittwoch, den 10. Januar dieses Jahres, die indonesische Regierung meine, durch die Steigerung der transnationalen Kriminalitäten im südostasiatischen Gebiet, dass man eine starke Zusammenarbeit im Rechtsbereich zwischen den ASEAN-Ländern einschließlich der Auslieferungszusammenarbeit brauche. Laut Yose Tavares werde Indonesien die Besprechung zur Realisierung des Auslieferungsvertrages beim kommenden diesjährigen ASEAN-Ministertreffen fördern. Dieser Auslieferungsvertrag sei eine große Aufgabe in ASEAN. Ilfuvot der ASEAN-Auslieferungsvertrag könne die Aufrechterhaltung des Rechts in jeweiligen ASEAN-Mitgliedsländern unterstützen. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.191,33 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt einen Kurswert von 13.795,56 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 3.445 Rupiah. Und zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 29 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 68%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute: Indonesien ist ein Informationszentrum für tropisches Torfökosystem. Zum Thema. Von der gesamten Torffläche der Erde, die im Februar 2016 400 Millionen Hektar erreicht, beträgt die Fläche der tropischen Torfmoore nur 8%. Davon
sind 60% in Südostasien. Tropisches Torfland ist das Gebiet mit der größten Menge an Torf in Kohlenstoffvorräten. Der Nutzen des Torflandes, das nur 3% der gesamten Landfläche der Welt ausmacht, ist in der Lage, 75% Kohlenstoff in der Atmosphäre zu speichern. Es ist bekannt, dass Indonesien das größte tropische Torfland besitzt, das rund 11,5 Millionen Hektar umfasst, während Malaysia nur 7 Millionen Hektar besitzt. Als ein Land mit dem größten tropischen Sumpfmoor-Ökosystem in der Welt ist es selbstverständlich, dass sich Indonesien als das tropische Torflandzentrum der Welt anbietet. Indonesiens Erfahrung im Umgang mit Wald- und Landbrände sowie die Wiederherstellung und Bereitstellung von Torfschutz sollte eine Hauptstütze sein. Zentral Kalimantan und Sumatra gehören zu den Kandidaten für tropische Torflandschaften, weil sie viel Forschung, Nutzung und alles, was mit Torflandmanagementprogrammen zu tun hat, getan haben. Die internationale Reaktion, die die Leistungen Indonesiens bei Schutz, Bewirtschaftung und Wiederherstellung der verbrannten Torfmoore schätzt, ist einer der Gründe, warum Indonesien das tropische Torfzentrum der Welt verdient. Der Leiter der Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsagentur des Ministeriums für Umwelt und Forsten, Agus Justianto, sagte, dass das Konzept diskutiert wird. Die Verwaltung des tropischen Torflandzentrums soll unter dem Ministerium für Umwelt und Forsten, KLHK, und in Zusammenarbeit mit der Moor Land Restaurierungsagentur, BRG, erfolgen. Derzeit arbeitet die BRG an der Wiederherstellung von 2 Millionen Hektar Land in 7 Provinzen bis 2019. BRG selbst wurde eingerichtet, um sich mit Torflandangelegenheiten zu befassen und die Torflandregulierung durch Regierungsverordnung und Ministerialverordnungen zu stärken nach dem Fall von Waldbränden bis 2015. Nach Angaben des Ministeriums für Umwelt und Forstwirtschaft trugen die Bemühungen erheblich zur Reduzierung bei von Hotspots. In den Jahren 2015-2017 sank die Anzahl der Hotspots von fast 22.000 Spots auf weniger als 2.000. Dies wurde eine erfolgreiche Geschichte von Indonesien, um ein tropisches Torflandzentrum zu werden. Nazir Fuad, Leiter der Torflandwiederherstellungsagentur, sagte, dass Indonesien in Bogor, West Java, ein Zentrum des tropischen Torflandökosystems bauen werde. Dieses Zentrum wird ein Ort für den Informationsaustausch sein. Das Moor Labor befindet sich in Riau, Jambi und Kalimantan. Das Zentrum dieses tropischen Torflandökosystems wird ein Ort des Lernens für andere Länder sein, die sich mit tropischem Torfland vertraut werden wollen und wie man tropisches Torfland wiederherstellen und pflegen kann. Nazir bemerkte auch, dass Indonesien viel über Torfland erforscht und die Forschung sollte im Zentrum des tropischen Torfland-Ökosystems dargestellt werden. Indonesien eröffnet auch das wirtschaftliche Potenzial des Sumpfmoors, dessen Feuchtigkeit und Nachhaltigkeit erhalten bleiben. Zu den Potenzialen gehören echte Sumpfmoorböden als Ersatz für Akazien, Torf, Kaffee, Waldhonig, Gummi und Ananas. Die von Indonesien unternommenen Anstrengungen sind sicherlich nicht sinnvoll. wenn sie nicht durch ähnliche Aktivitäten anderer Länder unterstützt werden. Indonesien ist jedoch nur ein kleiner Teil dieser riesigen Erde. Alle Länder der Welt müssen die gleiche Verantwortung für die Erde tragen. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit dem 11. Januar 1962 at Roots auf Huascaran. Der Nevado Huascaran liegt in der Cordillera Blanca in den Anden und ist mit einer Höhe von 6.768 Meter der höchste Berg Perus und der 5. höchste Berg Südamerikas. Am 11. Januar 1962 brachen vom Nordgipfel des Berges Huascaran in Peru gewaltige Fels- und Eismassen ab. Mehrere Orte wurden von der Kirol-Lawine überrollt. Schätzungen über die Zahl der Opfer bewegten sich zwischen mindestens 2.000 und 4.000 Menschen. Sie zerstörte das Dorf Ranrahirka. Nur 50 von 500 Bewohnern überlebten. 8 Städte wurden auch von der Kirol-Lawine zerstört. Willkommen zu dem 11. Januar 1992, dem Rücktritt des algerischen Präsidenten Kadri Benjedid. Benjedid kam aus der Partei des Nationalen Befreiungsfronts FLN. Im 1979 wurde er zum Präsidenten gewählt. Als es 1988 wegen der hohen Arbeitslosigkeit und der Wohnungsnot zu schweren sozialen Unruhen kam, stimmte er einer Demokratisierung des Landes zu. Als im Dezember 1991 im ersten Durchgang der freien Wahlen die Islamisten FIS den Sieg errangen, putzte das Militär, verhinderte deren Machtübernahme und zwang Benjedid am 11. Januar 1992 zum Rücktritt. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit dem 11. Januar 1995, dem Geburt des indonesischen privaten Fernsehsender Indosiar. Indosiar operiert in Westjakarta. Es begann im November 1994 mit der Probesendung. Es strahlte nur seine Stationenliste aus. Indosiar begann seine offizielle Sendung am 11. Januar 1995. Seine Sendung betont sich auf Kulturprogramm. Eines davon ist die Verführung des japanischen Schattenspiels Wayang am Samstag. Liebe Zuhörer, das war das Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der SIM Indonesien, Unser Indonesien behandelt heute das Thema des Industrieministeriums und die UNDP formulieren eine Verordnung zum Industrieabfallmanagement, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die Behörde für Forschung und industrielle Entwicklung, BPPI, des indonesischen Industrieministeriums und die UN-Organisation für Aufbauprogramme UNDP haben vereinbart, Empfehlungen über das Industrieabfallmanagement in Indonesien zu formulieren. Diese Kooperation dient dazu, das grüne Industrieprinzip zu realisieren und die Konkurrenzfähigkeit zu steigern, sowie die anhaltende nationale Manufaktur aufzubauen. Die BPPI und UNDP haben dazu ein internationales Seminar mit dem Thema Management der industriellen Ressourcen zur Unterstützung der Reduzierung und Verbreitung des elektronischen Industrieabfalls veranstaltet. Etwa 155 Personen, unter ihnen Regierung, Akademiker und Unternehmer, nahmen an dem Seminar teil, das von 8. bis 9. Januar 2018 auf Bali stattfand. Die Sprecher beim Seminar kamen aus dem Inland, von der Nationalen Taiwanesischen Universität, dem Indischen Umweltmanagementzentrum, dem Institut für Japanische Globale Umweltstrategie, IGES. Der Leiter der Behörde für Forschung und industrielle Entwicklung, BPPI, des Indonesischen Industrieministeriums Ngakan Timur Antara sagte in den Pasar Bali am Montag, den 8. Januar 2018, dass das Seminar mit dem Ziel veranstaltet wurde, Lehrmeinungen und Initiativen von allen Interesseninhabern zu sammeln, um einen Verfahrensfortschritt entstehen zu lassen. Damit konnte die Nutzung der Persit Organischen Schadstoffe beim Produktionsprozess in der Industrie reduziert werden. Er sagte dazu weiter, einer der gefährlichen Chemistoffe sei Polybrom, Diphenylether, PBDS und Indonesien verwenden noch den Stoff beim Produktionsprozess. Deshalb forderte Ngakan Timur Antara die Manufakturindustrie in Indonesien für Plastik, Textilien, Transportmittel und Elektronik auf, die Abfallverarbeitungstechnologie nach neuestem Standard zu nutzen. Wenn dies gut in Indonesien implementiert würde, würde es einen großen Nutzen für die Kontinuität der Naturressourcen, die Umwelterhaltung und die Steigerung des Volkswohlstandes bringen. Demzufolge seien diese Sektoren ein Sockel des Industriewachstums neben Öl und Gas. In den ersten drei Monaten 2017 haben die Metallwaren, Computer, Optik und Elektronikindustrie einen Beitrag in Höhe von 10,46% geleistet. Die der Transportwaren haben den Beitrag von 10,11% der nationalen Einnahmen geleistet. Die Textil-, Transportmittel-, Elektronik- und Teleindustrie gelte als die herausragende nationale Industrie und sei im Hauptplan des nationalen Industrieaufbaus RIPIM für 2015 bis 2035. Ngakan Timur Antara brachte zum Ausdruck, dass das Bemühen der Kollaboration zwischen dem Industrieministerium und der UNDP eine Realisierung der indonesischen Verpflichtung sei, die in der Stockholm-Konvention stünde und durch das Gesetz Nummer 19 von 2009 über die Stockholm-Konvention on Persistent Organic Pollutants, POPs, ratifiziert worden sei. In den Stockholm-Konvention gibt es 12 Stoffe, die als persistente organische Schadstoffe kategorisiert werden. Diese sind gefährlich für die Gesundheit der Menschen und die Umwelt. Ngakan Timur Antara sagte dazu weiter, das Industrieministerium fordere die nationale Industrie, die Müllverarbeitung zu optimieren. Eine der Methoden sei die Vermeidung der Verschwendung an Energie. Diese sei sehr geeignet, denn reduzieren und die Reduzierung der Nutzung der fossilen Brennstoffe zu unterstützen. Das werde die Maßnahmen der indonesischen Regierung bei der Verminderung des Treibhausgases unterstützen, wie im Nationally Determined Contribution NDC Indonesien beim Paris-Abkommen im Jahr 2016 zum Ziel gesetzt wurde. Liebe Zuhörer, soweit unser Indonesien.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Horror der Steam Indonesians, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Heutzutage laden wir Sie nach Karimun Jawa ein, die Schönheit der Insel Geleang kennenzulernen. So bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Außer auf die Kurswelle können Sie auch unsere Sendung über Livestream www.vonews.id/German hören. Sure, Karimun Jawa is ein Unterbezirk in Jepara, Central Java Province, Indonesia. Is eine Inselgruppe in der Mitte des Javasees. Karimun Jawa trägt den Namen Ferieninseln, da diese exotische Insel als Touristenorte bekannt sind. Unter ihnen ist insbesondere die Geleang Karimun Jawa Insel hervorzuheben. Sie hat eine Fläche von nur 2 Hektar und liegt im Westen der Hauptinsel Karimun Jawa. Mit ihren wunderschönen Landschaft ist sie besonders bei lokalen und ausländischen Touristen beliebt. In den letzten Jahren hat sich die Geleang Insel als eine der Touristenattraktionen, die Sie besuchen müssen, wenn Sie in Karimun Jawa sind, entwickelt. Dort gibt es viel gehobenen Komfort für Touristen zum Sonnenbaden, Wasserspielen, Schwimmen und Snorkeln. Die Insel Geleang ist ein großartiger Ort, sich zu entspannen, denn sie ist abseits der Menschenmassen und die überrollte Landschaft, die ihre Augen verwöhnen, wie auch der feine weiße Sand, lassen sie in der Sonne verweilen oder geben ihnen Zeit, mit der Familie zu spielen. Auf dieser Insel fahren viele Schifftouristen, die sich ausruhen wollen. Liebe Zuhörer, Geleang Insel hat viele Besucher. Außer seiner natürlichen Schönheit besitzt sie die Weite des feinen weißen Sandes, der es den Touristen ermöglicht, zu Fuß auf vier Ecke der Insel Geleang Karimun Jawa zu gelangen. Zusätzlich zu seiner Schönheit ist Geleang Karimun Jawa Insel auch ein beliebter Ort zum Mittagessen nach dem Snorkeln. Hier können die Touristen zusammen Fisch zum Mittagessen braten. Für diejenigen unter ihnen, die gerne campen, gibt es die Möglichkeit, hier ein Zelt aufzustellen. Denn hier gibt es saubere Wasseranlagen und Badezimmer. Die Umgebung ist ordentlich und sauber und es herrscht eine kühle Lufttemperatur, weil viele große Bäume wachsen. Die Insel bietet mit ihrem natürlichen Ökosystem auch eine interessante Fotoszene, unter anderem einen Mangrove Baum, der mitten im Meer wächst. Liebe Zuhörer, die Verkehrswege nach Geleang sind ein bisschen kompliziert. Denn zuerst müssen Sie auf die Karimunjawa-Insel fahren, indem Sie die Luft oder die Straße benutzen. Auf dem Seeweg kann man über den Hafen von Semarang und von Jepara aus über den Hafen von Kartini fahren. Nach der Ankunft auf der Insel Karimunjawa müssen Sie noch eine Bootstour zur Insel Geleang mit einer Fahrzeit von ca. 1 bis 1,5 Stunden machen. Obwohl es etwas kompliziert ist, auf die Insel Geleang zu kommen, verlieren Sie, sobald Sie dort ankommen, all Ihr Müdigkeit. Vor allem, wenn Sie das Mittagessen mit gegrilltem Fisch mit Freunden oder Verwandten genießen. Während Sie auf den Fisch warten, können Sie am Strand mit Wasser und Sand spielen oder schöne Momente mit Fotos von Geleang Insel einfangen. Liebe Zuhörer der Streamer Indonesia, das war Wunderbares Indonesia mit der Geleang Insel. Wir werden uns morgen wieder mit anderen interessanten Themen treffen. Auf Wiederhören!
In Jakarta im Programm mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesien. Distime Indonesian in Jakarta im Programm mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Kulturen in Indonesien. Liebe Zuhörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Unsere Sprache. Beim heutigen Programm werden wir Sie einladen, die Stadt Jayapura in der Provinz Papua zu besuchen, um die Tobati-Sprache kennenzulernen. Liebe Zuhörer, die Tobati-Sprache ist die originäre Sprache von Jayapura, vor allem in den Distrikten von Sud-Jayapura, Abipura und Muara Tami. Die Sprecher dieser Sprache gibt es vor allem in den Gebieten von Hamadi, Entrop und Tobati. In den Distrikten Abipura mit den Ortschaften Tanah Hitam, Kota Raja, Abe Pantai Un Engros Un Muara Tami mit Holte Kamt Un Koya wird die Sprache noch recht rege gesprochen. Die meisten Sprecher der Tobati-Sprache befinden sich aber in den Dörfern Tobati und Engros. Die Tobati-Sprache in Dörfern Tobati und Engros ist fast dieselbe. Einen Unterschied gibt es nur in den Worten von Vater und Mutter. In Tobati sind die Worte von Vater und Mutter Ayi und Anyi. Im Dorf Engros sind Aceh und Ame. Beide Dörfer haben deshalb kein Problem, sich untereinander zu verstehen. Liebe Zuhörer, in Papua hat die Tobati-Sprache als lokale Sprache einige bestimmte Funktionen. Sie ist ein Kommunikationsmittel im Kreis der Familie und Volksgruppe, vor allem die Gesellschaft von Tobati und Engros. Außerdem ist sie eine alltägliche Umgangssprache. Die dritte Funktion der Tobati-Sprache ist eine Kultursprache, die in traditionellen Feiern wie bei der Zahlung der Mitgift, Tanzbräuchen und Todeszeremonien verwendet wird. Die Sprache dient auch als Symbol der Identität der Gesellschaft von Tobati und Engros. Die fünfte Funktion ist die einer offiziellen Einladungssprache wie die Erinnerung des Volksstammführers Ondoafi oder die Einweihung der Kirche. Liebe Zuhörer, hier sind einige Beispiele der Wörter auf der Tobati-Sprache. Schlaghosig oder auf Deutsch Mann. Moni oder auf Deutsch Frau. Ayi oder auf Deutsch Vater. Anyi oder auf Deutsch Mutter. Sesex oder auf Deutsch jünger Bruder. Grok oder auf Deutsch junge Schwester. Aga oder auf Deutsch alter Bruder.
Di Stim Indonesia in Jakarta in program mit der Sendung Bahasaku, unsere Sprache als Mittel zur Erhaltung der verschiedenen lokalen Sprachen in Indonesia.
Liebe Zuhörer, hier sind einige Beispiele der Sätze auf der Tobati-Sprache. Nur ein Nore Chotat oder auf Deutsch ich fälle einen Baum. Nentrika Ware Retar oder auf Deutsch sie baut ein Boot.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die nostalgische Poplieder von der indonesischen Bandgruppe Deloitte. Liebe Musikfreunde, am Anfang unseres Programms präsentieren wir Ihnen ein Lied mit dem Titel Titik Noda oder Ein Flag. Gute Unterhaltung.
Semakin deras bagi kisah yang lalu sudah suratan ini terjadi. Jangan disesalkan lagi.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimmenichens, Sie haben ein Lied mit dem Titel Titi Noda gehört, das von der Bandgruppe Deloitte gesungen wurde. Am Anfang ihres Debuts bestand diese Gruppe aus 6 Personen, Bartje van Houten als Gitarrist, André Kultom als Saxophonspieler, Flötenspieler und Sänger, Budiman Bulungan als Keyboardist und Sangkan Pangabean als Bassist. Im Laufe der Zeit hatte die Bandgruppe Deloitte die neuen Mitglieder: Justian als der zweite Gitarrist, Juani Fatmarida Susilo als Flötenspieler, Saxophonspieler und Toto als Bassist. Die Bandgruppe Deloitte wurde in den Indonesischen Musikliebhaber bekannt, nachdem sie ihr erstes Album mit der Hitsingle Titi Noda im Jahr 1972 veröffentlicht wurde. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Apa Salah dan Dosaku oder auf Deutsch Was ist mein Fehler und meine Sünde? Viel Spaß beim Zuhören.
Thank you.
liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Das war das Lied Apa Salah dan Dosaku, das von der Bandgruppe Deloitte gesungen wurde. Dieses Lied erzählt über jemanden, der im Leben immer leidet, sodass sich wünscht, dass Gott ihm einen Hinweis zeigt, damit glücklich leben könnte. Dieses Lied ist eines der Hitslieder von der Gruppe Deloitte. Die meisten Hitlieder von der Gruppe Deloitte werden normalerweise von Barche van Houten komponiert. Man ruft ihn Barche. Diese Lieder sind unter anderem Titik Noda, Apa Salah dan Dosaku, Mengapa Harus Jumpa, Oder Warum Wir Uns Treffen Müssen, Keagungan Tuhan, Oder Die Große des Gottes, Tak Mungkin, Oder Unmöglich, Oh Di Mana, Oder Oh Wo, Und Semalam di Malaysia oder Eine Nacht in Malaysia. Liebe Zuhörer, das war das Musikregenbogenprogramm über die nostalgische Poplieder für heute. Zum Schluss unseres Programms hören Sie zwei andere Lieder von der Gruppe Deloitte mit dem Titel Semalam di Malaysia oder Eine Nacht in Malaysia und Cinta Hampa oder Die Leere Liebe. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Aku pulang dari rantau bertahun-tahun di negeri orang Omaya.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125 11,780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta, oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.